Aufs Ohr. Der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Pater Noster, so lautet der Titel der heute erschienenen FF. In der Unterzeile: Ein Mönch, sein Hund und die Zukunft von Kloster Seben. Unser Redakteur André Werth und der FF-Fotograf Alexander Alber haben Ende April den Mönch Pater Cosmas und seine Hündin Billy auf Seben besucht, 24 Stunden lang. Sie sind in die Geschichte der Abtei eingetaucht, haben dem Erbe der Benediktinerinnen nachgespürt, die hier über 300 Jahre gelebt, gearbeitet und gebetet haben. Pater Cosmas lebt seit August 2024 auf dem Heiligen Berg Tirols. Er ist damit der einzige Bewohner der Abtei. Die Diözese Bozen-Brixen und Cosmas Mutterkloster, das Stift Heiligenkreuz, die haben einen 3-jährigen Nutzungsvertrag unterschrieben. Dann erst muss man sehen, wie es auf Seben weitergeht. In Klausen selbst dagegen gibt es bereits ehrgeizige Pläne. Im Fokus steht dabei ein Aufzug, der vom Künstlerstädtchen direkt rauf aufs Kloster führen soll. Wie konkret diese Pläne sind, was so ein Aufzug bringen und auch kosten soll und wie viele Besucher dieser entschleunigte Ort überhaupt verträgt, darüber habe ich in diesem Podcast mit Herbert Kamper gesprochen. Der Klausner, der in Südtirols Wirtschaft vor allem als Manager bekannt ist, der sich nun für das Projekt Kloster Seben stark macht. Herr Kamper, in Südtirols Wirtschaftswelt kennt man Sie vor allem als Manager. Sie waren in Südtirol erst langjähriger Geschäftsführer der Firma Selva, später dann der Firma Schweizer Project in Naturns. Sie waren in der Schweiz Präsident der Möbel Pfister AG mit damals 2000 Mitarbeitenden. Und Sie waren dann zuletzt auch bei der Firma Schmidhammer GmbH im Bruneck tätig, immer als Geschäftsführer. Und Ihre letzte Position, die war von 2014 bis 2020, schließlich bei der Mader GmbH in Sterzing, immer auch als Geschäftsführer. Ja, und nun sind Sie seit 2020 in Pension. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn seither?
Also ich bin in Pension und ich freue mich auf die Pension oder habe mich auf die Pension gefreut. Ich bin natürlich noch ein bisschen tätig, aber ohne fixen Stundenplan, ohne Stresssituationen, sondern bei zwei Busterer Unternehmen. Beratend stehe ich ihnen zur Seite. Das mache ich noch. Das wird dann auch auslaufen. Bin auch bei einer Bustertaler Firma im Verwaltungsrat drin und das freut mich, um meine Erfahrungen, die Höhen und die Tiefen, weitergeben zu können, aus den Höhen zu lernen, aus den Tiefen zu lernen und diese möglichst nicht wiederholen.
Herr Kamper, die Politik hätte Sie nie interessiert?
Doch, die Politik hat mich immer interessiert. Ich war von 1980 bis 1990 natürlich bei der SVP in Klausen Stadtrat, hat man damals gesagt. Heute sagt man ja Referent für Schule und Kultur. Also ganz was anderes, was ich beruflich mache. Und das hat mich sehr gefreut und sehr erfüllt. Und diese Zeit möchte ich nicht missen. Anschließend hätte ich theoretisch die Möglichkeit gehabt, noch als Bürgermeister zu kandidieren in Klausen. Aber das ist nicht meine Sache.
Man muss aber sagen, dass Sie sich seither sehr stark machen für die wirtschaftliche Entwicklung von Klausen.
Ja, es ist halt meine Heimatstadt. Und von der Heimatstadt, wie Sie auch wissen, Frau Plieger, hat man viel erhalten. Und ich, beziehungsweise wir, in diesem Fall muss ich Walter Baumgartner dazu nehmen, möchten halt einiges an unsere Heimatstadt zurückgeben.
Sie möchten einiges zurückgeben und zwar mit einem Aufzug rauf auf Kloster Seben. Aber bevor wir über dieses Projekt ganz konkret sprechen, Herr Kamper, was macht denn Kloster Seben für Sie als Klausner zu einem so besonderen Ort?
Seben ist für mich eine Herzensangelegenheit. Seben gehört zu Klausen, vielleicht mehr Seben zu Klausen wie Klausen zu Seben. Seben ist einfach ein Ruheort, ein Kraftort. Das wird jetzt immer wieder auch betont und das sehe ich genauso. Und Seben ist halt was Besonderes, wenn ich kurz dazu sagen darf, weil ich mich da auch hineingekniet habe. Ich bin ja weder Archäologe noch Kunsthistoriker. Es geht um 6000 Jahre Geschichte, einzigartig in ganz Tirol und natürlich einzigartig für Klausen.
Ganz interessant, seit 1686 lebten, arbeiteten und beteten die Benediktinerinnen in dieser Abtei. 2021 dann zogen die letzten Schwestern aus und 2024 schließlich Pater Cosmas ein. Kennen Sie denn den Pater, der dort oben gerade mit seinem Hund lebt?
Ich darf ganz kurz auf die Benediktinerinnen kommen. Es gab eine 300-Jahr-Feier und die fand zufällig genau in meiner Zeit statt, als ich Referent in der Klausener Gemeinde war. Und das hat mich tief beeindruckt. Ich habe diesen Bustet, eine wahnsinnige Persönlichkeit. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Cosmas kenne ich ein bisschen. Also ich habe mit ihm ein, zweimal geredet, aber nicht mehr. Er ist ein sehr interessanter Mensch. Sicherlich kein einfacher Mensch, aber das zeichnet ihn ja aus.
Wir haben ja heute in RFF eine Titelgeschichte zu Kloster Seben. Unser Redakteur André Wert und unser Fotograf Alexander Alber, die sind dafür nach Seben gepilgert und haben dort den Zisterziensermönch Cosma Lars Tiedmann und seine Hündin Billy besucht, und zwar 24 Stunden lang. Im Moment sind sie die einzigen Bewohner. Was soll in Zukunft aus Kloster Seben werden?
Ja, diese Frage, Frau Blieger, sollten Sie unserem geehrten Herrn Bischof stellen. Wenn wir sie ihm stellen, kriegen wir keine Antwort, weil der Zisterzienserorden noch viel Zeit braucht, um sich zu entscheiden. Klar dürfte sein, dass Cosmas nicht alleine sein wird, entweder er zieht auch ab, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, oder es kommen einige Kollegen von ihm nach Seben. Meine persönliche Einschätzung, wenn man die Kirche heutzutage hernimmt, Priestermangel etc., dann sehe ich es als sehr unwahrscheinlich, dass es dem Bischof gelingen könnte, einen Orden, Zisterzienser, aber auch einen anderen Orden nach Seben zu bringen.
Ja, und es gibt genau deshalb auch, da viele eben diese Zweifel hegen, ein ehrgeiziges Projekt in Klausen, und zwar einen Aufzug rauf auf Kloster Seben. Warum braucht es ein solches Projekt?
Das ist schon ein wunder Punkt für mich, weil mittlerweile immer nur von Aufzug geredet wird. Und das schreckt mich ab, das ärgert mich auch. Das hätte ich mir nicht erwartet in diesem Zusammenhang. Es geht immer nur bei den Leserbriefen, bei den Argumenten, wie immer, Aufzug und 27 Millionen.
Andere Worum Argumente, geht es Ihnen, Herr Gamper?
Mir geht es um ein Gesamtprojekt, nicht unbedingt nur auf das Kloster bezogen, sondern auf den Sebener Berg. Ich wiederhole mich auf die 6000 Jahre Geschichte, die ich oder wir gerne aufbereiten möchten für die Bevölkerung. Und das ist alles andere wie einfach. Aber das ist notwendig, weil es einzigartig ist. Es gibt auch einen Artikel von Armin Torgler, wo es auch darum geht, dass auf Kloster Seben schon Schmelzhütten waren. Und das bezeichnet er, Armin Torgler, als Silicon Valley zum Beispiel. Also ganz interessant, nochmal zurückzukommen. Mir geht es um das große Ganze.
Aber wie möchten Sie dieses Projekt aufbereiten? Also Sie sprechen nicht nur von einem Aufzug, sondern Sie fassen dieses Projekt weiter.
Also es geht um das große Ganze, es geht um das gesamte Projekt. Der Aufzug ist ein Teil davon, aber es geht nicht nur um den Aufzug. Der Aufzug ist nach meiner Meinung notwendig, um die Erreichbarkeit abzusichern. Und nochmals zum Aufzug, da wurden ja mehrere Möglichkeiten geprüft, auch eine Straße und so weiter. Also das geht alles nicht, auch eine Seilbahn wäre eine schlechte Lösung. Der Aufzug, wenn immer, wäre die beste Lösung, denn sobald er fertiggestellt ist, gibt es nur zu sehen ein Eingangsportal und ein Ausgangsportal. Alles andere ist unterirdisch. Also von dem aus dürfte das die beste Lösung sein, um die Erreichbarkeit auch für Gehbehinderte, für ältere Menschen zu sichern.
Sie haben es angesprochen, also es wurden andere Lösungen auch überprüft, geprüft. Sie wurden dann am Ende verworfen, unter anderem das Thema Seilbahn. Also es gab aus Ihrer Sicht keine anderen Alternativen, um Seben zugänglich zu machen. Wenn wir aber über diesen Aufzug sprechen, noch einmal, wo startet der Aufzug, wo endet er und was soll er leisten?
Also ganz kurz zum Aufzug. Der Aufzug startet, und das ist die einzige Möglichkeit, wenn überhaupt, hinter der Apostelkirche, also im Norden von Klausen, beim Sebener Tor. Um den Zugang zum Aufzug zu machen, braucht es einen horizontalen Stollen von ca. 270 Meter. Der geht tief in den Berg, in den Sebener Berg hinein und ginge dann nochmals 150 Meter weiter ins Dinnetal, um beim Dinnebach herauszukommen. Das hat zwei Gründe. Einmal für die Sicherheit und zum anderen für die Bautätigkeit. Also in der Stadt Klausen würde man von der Bautätigkeit im Altstadtzentrum überhaupt nichts merken, weil die Materialien alle hinten vom Dinnetal herausgezogen würden. Dann kommt nach diesen 270 Meter horizontalen Stollen, käme dann der Aufzug, der 150 Meter hinaufgeht zur Liebfrauenkirche. Auch dort wieder kein Monument oder gar nichts, sondern nur unterirdisch würde das alles verbaut und oberirdisch würde man nur ein Tor sehen, wo die Leute heraus- bzw. hineingehen. Und dann ganz wesentlich, der waagerechte Stollen würde dazu dienen oder sollte dazu dienen, die museale Einrichtung zu installieren. Es gibt ja tausende von Funden, die vor allem von Herrn Nothoff da gemacht worden sind, die irgendwo in Frankart lagern. Die könnte man hernehmen, zum Teil die Originale, zum Teil müssen das auch Nachbildungen sein. Und dann gibt es oben, wo drauf sich rauskommt, das sogenannte Bethlehem-Haus, eine mittlerweile, ja, könnte man sagen, eine Ruine. Die hat Grundfläche 250 Quadratmeter, also mal zwei, das wären 500 Quadratmeter. Dort wäre vorgesehen ein kleines Klostercafé, also kein Fünf-Sterne-Hotel oder irgendwas, ein kleines Klostercafé, wo die Besucher einkehren können, eine Kleinigkeit essen und eine Kleinigkeit trinken und gleichzeitig auch museale Einrichtung. Also ganz wichtig ist die museale Einrichtung, um nochmal zurückzukommen, die 6000 Jahre Geschichte von Seben aufzubereiten und vorzustellen.
Kommt man also mit dem Aufzug direkt dorthin?
Also man kommt direkt hin zum Bethlehem aus, beziehungsweise zur Liebfernkirche, aber das ist richtig, was Sie sagen, Frau Blieger, zum Kloster ist noch eine bestimmte Strecke zu Fuß zu machen. Und da kann man wiederum sagen, ja, wie geht das mit den Gehbehinderten und mit den älteren Leuten? Ältere Leute dürfte hinhauen, mit den Gehbehinderten wohl nicht. Aber das wäre, und jetzt sage ich etwas, was ausdrücklich meine Meinung ist, das wäre der zweite Schritt des Projektes, um zum großen Ganzen zu kommen. Gehen wir mal davon aus, es kommt ein Orden, dann wird sich der Orden auch damit auseinandersetzen, losgelöst von den Kirchen. Was tue ich mit den vielen, vielen tausend Quadratmeter Wohneinheiten, die oben sind? Und da ist die Frage, ich erinnere auch an Marienberg, dann ist die Frage, wenn so ein Orden kommt, inwieweit will er sich öffnen? Kommt kein Orden, dann geht es sicherlich darum, die Frage, was machen wir mit Seben? Was machen wir mit den vielen tausend Quadratmetern? Lassen wir sie verfallen oder wollen wir daraus was machen? Nochmals, es muss ein spirituelles Zentrum bleiben, also kein Hotel und so weiter, aber da müssen dann Fachleute herkommen, die sich überlegen, was könnte man daraus machen. Aber wie gesagt, das ist der zweite Schritt und den, weil Sie mich gefragt haben, das ist meine persönliche Meinung.
Sprechen wir über die Kosten. Sie haben es angesprochen, es werden immer wieder diese 27 Millionen Euro kolportiert. Warum sind diese 27 Millionen Euro nicht korrekt?
Ich darf mit einem Zitat beginnen, das in der vorletzten FF abgebildet ist, von Klaus Kleber. Wenn man über Fakten streiten muss und alternative Fakten immer mehr bevorzugt werden, dann haben wir ein Problem mit der Demokratie. Zitat Ende. Die 27 Millionen beinhalten das gesamte Projekt. Da ist dabei der Umbau des Bethlehemhauses, der Umbau des Herrenturms, die museale Gestaltung, die Parkplatzgestaltung in Klausen. Ich habe mir das herausdividiert und das wurde auch bei der Bürgerversammlung vorgestellt und kann jederzeit überprüft werden. Die 27,5 Millionen sind im Endeffekt für den Aufzug ungefähr 18 Millionen. Also man muss von 18 Millionen reden, nicht von 27. Nochmals, 27, das gesamte Projekt.
27 Millionen Euro kostet das gesamte Projekt. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie viele Menschen müssten den Aufzug nutzen? Wie viele Besucherinnen und Besucher braucht es, damit sich dieser Aufzug bzw. dieses Projekt überhaupt trägt?
Nein, diese Frage kann ich nicht beantworten. Das wäre ein Nonsens, wenn ich jetzt Zahlen Ihnen sagen würde. Aber ich kann nur so viel sagen, es wird mit absoluter Sicherheit, meine feste Überzeugung, kein Hotspot werden durch den Aufzug, weil auch davon die Rede ist. Denn den Aufzug, den kann ich gestalten, den kann ich limitieren. Ich kann festlegen, der Aufzug fährt als Beispiel nur einmal alle Stunde oder wie immer. Also es wird kein Hotspot werden. Und es darf also auch kein Hotspot werden.
Ja, denn das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie viele Menschen, wie viele Besucher verträgt Seben? Wie viele Menschen verträgt dieser spirituelle Ort?
Da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber die sind nicht abgesichert. Man sagt in Klausen, einige, die das wissen wollen, dass heutzutage schon ca. 1000 Besucher nach Seben hinaufgehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist
wahnsinnig übertrieben.
In einem Tag.
An einem Tag.
Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen und für mich ist das auch wahnsinnig viel, aber ich lasse das mal so stehen. Zurückzukommen auf Ihre Frage, das kann ich nicht beantworten.
Sprechen wir aber noch einmal über dieses Finanzierungsmodell. Dort sind Sie ja sehr gut in der Materie drin. Also es heißt immer, das Land zahlt, die Kirche gibt die Fläche frei, die Gemeinde baut. Warum diese Dreieckskonstellation und wer trägt am Ende das Risiko?
Es gibt diese Absichtserklärung, die jetzt einige Jahre alt ist, zwischen Gemeinde, Land und Diözese, wo das festgeschrieben ist. Walter Baumgartner und ich haben uns auf der Bitte des Gemeinderates, des Bürgermeisters um dieses Projekt gekümmert. Und das darf ich einfach mal dazu sagen, wir machen das natürlich ehrenamtlich. Wir haben mittlerweile 60 Gespräche geführt, um diese Absichtserklärung Unklarheiten auszusortieren. Und jetzt zurückzukommen auf Ihre Frage. Also die gesamte Investition wird zu 100% vom Land finanziert. Die Diözese stellt nur eventuelle Gründe zur Verfügung. Die Arbeiten, das Projektmanagement sollte in der Gemeinde Klausen liegen, also von der Gemeinde Klausen ausgehen und auch geführt werden. Und geplant wäre dann, aber das ist auch noch nicht spruchreif, dass eventuell ein Verein gegründet wird, der sich dann um die weiteren Aktivitäten kümmert.
Aber noch einmal, wer trägt das Risiko?
Also ich gehe mal davon aus, dass das Risiko das Land tragen muss.
Es ist ja ganz interessant, Sie haben es angesprochen, also würde nur der Bischof im Moment mit uns reden. Die Frage ist, also wie plant man denn im Moment ein Großprojekt, wenn eigentlich der wichtigste Partner, in diesem Fall die Diözese Bozen-Brixen, gerade nicht spricht?
Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Die Kirche ist ja kein U-Boot, sondern geht sehr langsam. Deswegen auch die Entscheidungen sehr langsam, vielleicht auch zu langsam. Aber gehen wir mal davon aus, dass dieses Projekt realisiert wird, was ich als persönlich als ersten Schritt bezeichne, dann gehen mindestens 5 Jahre herum, mindestens. Und in diesen 5 Jahren wird auch die Diözese und der Herr Bischof wissen, was soll von ihrer Seite aus mit Sieben passieren.
Aber dann plant man ein Projekt und am Ende entscheidet sich die Diözese völlig anders.
Nein, ich sehe das nicht so. Das ist der erste Schritt, der in jedem Fall Sinn macht. Und der zweite Schritt in irgendwelcher Weise wird folgen, wie ich vorhin gesagt habe. Kommt ein Orden, dann wird er entscheiden, inwieweit das zugänglich gemacht werden kann für die Bevölkerung. Kommt kein Orden, dann stehen wir sowieso vor der Herausforderung, beziehungsweise die Diözese vor der Herausforderung. Was will ich mit diesen vielen tausend Quickmetern machen? Will ich sie verfallen lassen?
Am 7. Mai fand ja eine Bürgerversammlung in Klausen statt. Wie war denn die Stimmung, Herr Gamper, ganz kurz? Wie steht Klausen zu diesem Projekt?
Sollte ich da nicht hundertprozentig objektiv sein, dann bitte ich um Nachsicht, weil ich natürlich ein Befürworter bin. Aber es gab Gegenstimmen, fange ich mal damit an, oder kritische Stimmen. 2 aus Klausener Hand und 2 von externer Hand. Der Großteil, der überwiegende Großteil, hat sich positiv und bis zu begeisternd für dieses Projekt ausgesprochen.
Im Saal war ja auch Pater Cosmas selbst. Und auf die Frage einer Frau oder beziehungsweise auf die Anmerkung einer Frau, dass die Anlage sich in einem schlechten Zustand befinde, sei er wohl aufgesprungen und er widersprach dieser Frau heftig und meinte, das stimme überhaupt nicht. Wie beurteilen Sie denn, Herr Gamper, den Zustand von Kloster Seben?
Also ich war ganz überrascht von dieser Aussage von Pater Cosmas. Das hat uns, den Befürwortern, natürlich gut getan, gar keine Frage. Und ich habe mir das auch nicht erwartet, also das war einer der Highlights. Das Kloster insofern ist in einem mittelmäßigen Zustand, denn man darf nicht vergessen, es war ja schon ein paar Jahre unbewohnt. Jedes Haus, noch dazu ein Kloster, das über Jahre unbewohnt ist, bekommt natürlich Schäden. Das hat auch der Pater Cosmas gesagt, dass zum Beispiel Heizungsanlage und so weiter zu reparieren wäre und vieles andere mehr. Aber der allgemeine Zustand, würde ich mal sagen, ist mittelmäßig.
Aber ist das in den Kosten, in diesen 27 Millionen mit einberechnet?
Nein.
Also das käme noch dazu?
Das käme dazu.
Wir haben nun über die Kosten gesprochen, wir haben über die Stimmung in der Bevölkerung bei den Klausnerinnen und Klausnern gesprochen. Ein großes Thema haben wir noch nicht angesprochen und das ist die Geologie. Der Berg von Kloster Seben, der gilt als brüchig, er ist durchzogen von verschiedensten Brüchen. Kann man denn, Herr Gamper, in diesen Berg denn überhaupt einen Aufzug bauen?
Wir hatten viele Gespräche mit Volkmar Meier, dem Landesgeologen, den ich sehr schätze, als Mensch, als Fachmann sowieso. Ich verstehe davon nichts. Und ich muss mich da auf Volkmar Meier verlassen. Und wenn man sich auf den Volkmar Meier nicht verlassen kann, dann ist die Frage, auf wen will man sich überhaupt verlassen? Ich glaube, dieses Image hat er. Er hat professionelle Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, einfach ist es nicht, aber es ist machbar.
Aber der geologische Endbericht, der steht noch aus.
Der geologische Endbericht steht noch aus, aber laut Aussagen von Volkmar Meier, so wie ich ihn interpretiere, ist das nur nochmals eine Absicherung. Denn es werden jetzt zurzeit, glaube ich, Probebohrungen gemacht, um dann das endgültige Resultat zu haben. Aber man kann aus heutiger Sicht sagen, dass eigentlich von der Geologie her, darf ich wiederholen, was Volkmar Meier gesagt hat, nicht einfach, aber machbar.
Aber hier komme ich jetzt noch einmal zurück. Wie belastbar ist überhaupt eine Kostenschätzung, wenn dieser geologische Endbericht noch aussteht?
Die Kostenschätzung von Helmut Hasler, die ja vorgestellt wurde, die gesamte nochmals auf die 27,5 Millionen kommt oder für den Aufzug, wie ich vorhin gesagt habe, auf die 18 Millionen, da hat er viele Unsicherheiten eingebaut. Könnte ich Ihnen auch zeigen, inwieweit das dann so eintritt, das kann ich nicht beantworten, aber ich würde mal sagen, er hat sich da bemüht, ja, keine blöde Figur zu machen, sondern im Zweifelsfall mit diesen Kosten auszukommen bzw. drunter zu sein, sollte er gebaut werden.
Herr Gamper, Sie sind natürlich oder waren jahrelang Manager, denken natürlich auch immer an die Wirtschaft. Geht es Ihnen also mit diesem Projekt auch darum, das Geschäftessterben in Klausen zu stoppen?
Eindeutig ja, nur möchte ich das nicht in den Vordergrund stellen. Das möchte ich einfach nicht, weil es auch nicht der Realität entspricht. Aber das wäre ein wichtiges Zeichen für Klausen. Die Geschäfte sterben, die Wirtschaft in Klausen, das gilt ja nicht nur für Klausen, sondern vielleicht auch weltweit, zumindest in ganz Südtirol. Da muss was getan werden. Und sollte uns das gelingen, den Klosterberg zu realisieren, das Projekt zu realisieren, dann bin ich ja überzeugt, dass die Wirtschaft von Klausen, die Geschäfte, die Handwerker und so weiter sicherlich einen Vorteil daraus haben werden.
Aber wie wollen Sie verhindern, dass aus diesem spirituellen Ort nicht ein touristischer Erlebnispark wird?
Das ist grundsätzlich die Voraussetzung, dass es ja nicht passiert, dass ja kein, ich habe es ja vorhin gesagt, kein Hotspot wird. Ich wiederhole mich, der Aufzug kann limitiert werden, sollte er gebaut werden. Natürlich diejenigen, die zu Fuß hinaufgehen, das kann ich nicht unbedingt limitieren, außer ich mache ein Drehkreuz wie auf der Seisser Alm. Also man kann ja alles andenken. Aber ich glaube, da haben wir intelligente Personen genug, die das rechtzeitig in die Wege kriegen.
Pater Cosmas, der fürchtet ja auch, sehen könnte zur nächsten Selfie-Etappe, und zwar zwischen Sečeda und Ranui im Fellnöstal werden. Also schnell rauf, ein Selfie, dann wieder runter. Sie haben also keine Angst, diesen entschleunigten Ort zu öffnen für die Besuchermassen?
Nein, ich habe persönlich keine Angst, weil ich an das Gute glaube, weil ich an das große Ganze glaube, weil ich an das ganze Projekt glaube, mit allen Maßnahmen, die dafür notwendig sein werden, um es ja zu keinem Hotspot kommen zu lassen. Und wenn man das rechtzeitig macht, intelligent macht, dann schafft man das.
Aber Pater Cosmas, der fragt sich auch, ob Menschen wie Walter Baumgartner, und der schließt Sie hier sicher mit ein, auch wirklich Lust haben, in Zukunft mit 50 Touristinnen und Touristen im Schlepptau Klosterseben hochzugehen. Also keine Angst, dass ihr Berg überrannt wird?
Ich glaube es nicht, oder vielleicht muss ich besser sagen, um ehrlich zu sein, ich hoffe es nicht. Aber darüber eine Aussage zu tätigen, kann ich nicht.
Wem gehört denn in Zukunft Klosterseben?
Also das Klosterseben gehört eindeutig der Diözese, das ist keine Frage. Der Klosterberg an und für sich gehört der Gemeinde Klausen, beziehungsweise das sind die einzelnen Grundbesitzer, die bestimmte Teile des Sebener Berges im Grundbuch eingetragen haben.
Abschließend, Herr Gamper, blicken wir in die Zukunft. Was passiert mit Klosterseben, wenn der Aufzug nicht gebaut wird?
Wenn der Aufzug nicht gebaut wird, dann glaube ich, können wir diese Projekte, über die wir jetzt geredet haben, nicht richtig umsetzen. Und es wird kein großes Ganzes, sondern wenn überhaupt nur ein kleines Beiwerk. Und das wünsche ich mir nicht. Genau das wünsche ich mir nicht. Und wenn wirklich kein Aufzug kommt und das Projekt damit, das bestehende Projekt, nicht umgesetzt wird, dann ist das Risiko sicherlich groß und darüber redet niemand, dass Seben, das Klosterseben, verfällt.
Aber wäre es nicht eine Option, das ganz entschleunigt auch wieder zu organisieren, dass man das vielleicht ganz bewusst promotet, also die Wanderung rauf auf Klosterseben, sehr naturbezogen?
Ja, eindeutig ja. Da gibt es ja auch viele Leserbriefe und Argumente, ja, man könnte die Promenade ausbauen, damit auch ein Rollstuhlfahrer hinaufkommt oder mit dem Kinderwagen. Da muss ich einfach sagen, da frage ich mich, ob diese Leute die Promenade kennen. Denn technisch alles möglich, keine Frage. Aber ich kann das sicherlich nicht so machen, dass ich nicht den Berg entschleunige.
Aber natürlich, wenn man diese Promenade ausbauen würde, das würde nun nicht mehr 18 Millionen Euro kosten.
Nein, das würde ein Bruchteil davon kosten, aber die Promenade ausbauen, wie soll ich sie ausbauen? Dass sie im Stand zu halten ist, dass sie zu verbessern ist, überhaupt keine Frage, denn momentan ist sie in keinem guten Zustand. Losgelöst davon, aber auszubauen, dass sie rollstuhlgerecht oder kinderwagengerecht werden würde, schließe ich aus, weil das geht nicht. Technisch ja, aber vom Eingriff her nicht.
Aber würde Klosterseben nicht noch begehrlicher, wenn man es den Gästen nicht so einfach macht, dorthin zu kommen?
Ich würde sagen, ja. Aber wollen wir Klosterseben als Kraftort und spirituelles Zentrum nur jenen Menschen zugänglich machen, die zu Fuß hinauskommen? Was ist mit den älteren Menschen? Da gab es auch tolle Wortmeldungen bei der Infoveranstaltung, auch von Senioren, von über 90-Jährigen. Und wie ist es mit Gehbehinderten? Wollen wir diese nicht auflassen? Denn die ganze Absichtserklärung geht ja darum, dass man alle Menschen selber zugänglich macht.
Herr Gamper, ich danke Ihnen vielmals für diesen sehr interessanten Einblick in dieses Gesamtprojekt, wie es mit Kloster Zeben in Zukunft weitergehen soll.
Ich danke Ihnen, Frau Bleger.
Und nach diesem Gespräch mit Herbert Gamper blicken wir, wie in jeder Ausgabe des Podcasts, nun auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Wir berichten etwa über die Operation Alpenkohle bzw. die Affäre um die Grillkohle. Es ist nun etwas mehr als eine Woche vergangen, seit in aller Herrgottsfrüh 5 Südtiroler Männer verhaftet wurden. Seit 100 Beamte, mehrere Haushalte und Betriebe durchkämmt, Computer, Unterlagen und Handys in Beschlag genommen haben. Die aufwendige Ermittlung wirft viele Fragen auf und Silke Hinterwaldner versucht in der aktuellen FF Licht in diese sehr komplexe Geschichte zu bringen. Dann hat Karl Hinterwaldner Südtirols Wasserstoffstrategie unter die Lupe genommen. Die Landesregierung baut ja weiter Tankstellen, auch eine neue Produktionsstätte, obwohl Wasserstoff in der Mobilität eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Das zeigt zum Beispiel die neue Tankstelle in Poneck. Sie hat 12,6 Millionen Euro gekostet, aber kaum jemand tankt dort Wasserstoff. Südtirols Wasserstoffstrategie, so Hinterwaldner Schluss, scheint also nicht besonders durchdacht zu sein. Ja, und knapp 2 Wochen nach der ersten Südtiroler Familiendemo hat Alexandra Aschbacher ein Interview mit Barbara Black geführt, eine der Mitorganisatorinnen dieser Demo. Sie erhielt in den Tagen nach einem Fernsehbericht über die Demo viele Hasskommentare in den sozialen Medien und auch einige böse Leserbriefe. Alexandra Aschbacher wollte mit Black ergründen, was derlei Reaktionen eigentlich über unser Land und unsere Gesellschaft aussagen. Dann hat Georg Mayer Horst Moser interviewt. Er ist Unternehmer und Schriftsteller, lebt in Bruneck. Und bei Edition Rezia ist gerade sein neuer Roman »Weil wir nichts wussten« erschienen. Eine Geschichte über das Weggehen und Wiederkommen, über das Schweigen und Verschweigen und über die Enge einer Kleinstadt vor dem Hintergrund einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Ja, und ich durfte beim BEAM-Festival vergangene Woche in Bozen ein Interview mit Tyler Brulé führen, dem Gründer und Herausgeber des internationalen Lifestyle-Magazins Monocle. Im Interview spricht er über die Zukunft des Journalismus und er seziert Südtirols Tourismus und Einzelhandel. Und da er ein Mann mit einem feinen Gespür für die schönen Dinge des Lebens ist, habe ich ihn unter anderem gefragt, wie er denn das Design der Südtiroler Hotels bewertet. Er meint, immer mehr Häuser würden sich immer ähnlicher sehen. Und er beobachtet eine Art ästhetische Verzweiflung, wo man sich nur noch von Instagram oder Pinterest inspirieren lässt. Und das sorge am Ende dafür, dass ständig dieselbe Bildsprache reproduziert wird. Ja, das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!